Sanssouci, der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci.
So, bereit für eine neue Folge, hier ist der Carsten und ich spreche heute mit einem Mann, der mit 10 Klavieren unter einem Dach wohnt. Eigentlich würde er aber liebsten im Dunkeln alleine für sich ein Konzert geben. Das macht er bei uns nicht. Ich spreche heute mit Tobias Koch, einem Spezialisten für historische Tasteninstrumente, der im Rahmen der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci am Donnerstag, den 13. Juni um 19 Uhr im Palmensaal im Neuen Garten uns das Klavier im Ballsaal näher bringen wird. Wieso, weshalb? Das Klavier im Ballsaal ist ein Programm rund um Tänze der Klassik und Romantik und wir können da eigentlich sehr schön die Entwicklung der Tanzmusik auf dem Klavier im 19. Jahrhundert verfolgen. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit für uns haben. Tobias Koch, zugeschaltet aus Düsseldorf und wie ich sehe, auch in einem sehr studioartigen Kontext. Das können die Hörer jetzt natürlich nicht sehen. Sind Sie gerade bei sich zu Hause oder ist das Ihr Arbeitszimmer?
Also herzlich willkommen auch von meiner Seite aus Düsseldorf, aus meinem Studio, wobei Studio bedeutet, das ist mein Arbeitsstudio. Stellen Sie sich einen Raum vor, wo 8 Konzertflügel stehen. Das sieht so aus wie ein Klaviersalon, ein Antiquitätengeschäft. Und dann gibt es noch sehr viele Bücher und Noten. Und da finden Sie mich. Und ja, freue mich, hier bei Ihnen zu sein.
Wunderbar, dann sind im Herzen des Themas und im Herzen Ihrer Arbeit angekommen. Sie werden bei den Musikfestspielen ein Konzert im Palmensaal gestalten, wo es um Tanzmusik des 19. Jahrhunderts geht. Sagen Sie mal im weitesten Sinne, der Tanz verabschiedet sich aus seiner gesellschaftlichen Funktion, wenn er zur Kunstmusik wird. Wir sind mit dem Programm ja zwischen diesen beiden Punkten. Also wir haben Musik, die sowohl noch real vertanzt worden ist, als auch Musik, die vielleicht schon nur noch für den Kammermusiksaal komponiert worden ist. Kann man das so sagen?
Ja, ist ja klar, Musik und Tanz gehören eigentlich immer zusammen. Das ist wirklich Musik, Gesang, Tanz, das sind alles Dinge, die ganz wichtig sind. Ein Großteil der Klaviermusik basiert auf Tanz. Große Werke, Sinfonien, denken Sie an die 7. von Beethoven, ja, die Apotheose des Tanzes. Es kommt immer vor. Und es ist natürlich, wenn man alleine am Klavier sitzt, ist natürlich ganz besonders wichtig, dass man diese tanzartige Diktion, diesen Tanzduktus, den Tanzgestus dann auch wirklich tatsächlich herstellt. Und dafür braucht man natürlich auch eine Vorstellung, was gerade getanzt wird und wie es getanzt wird.
Tanz ist ja vielleicht gar nicht so sehr der zugrunde liegende Rhythmus, sondern eher das, was man in der Interpretation daraus macht. Also das heißt, es sind die kleinen Ungenauigkeiten, die kleinen Verschiebungen, die auch aus dem Dreivierteltakt erst einen Walzer machen. Inwieweit spielt dieser Tanz im Blut eine Rolle bei Ihrem Programm?
Ach, das ist eigentlich so wie in der heutigen Tanzmusik auch. Also wenn man so Schlagermusik hört, dann ist das natürlich ein sehr direkter, durchgehender Rhythmus, auf dem man eigentlich nicht tanzen kann. Das ist sowas wie Marschmusik. Da scheidet das auch aus. Das geht einfach rum, bum, bum, 1, 2, 3, 4 nach vorne. Bei Tanzmusik ist das anders. Das kann man ja sofort sehen, wenn man den Leuten beim Tanzen zuguckt, ganz egal, ob Eislauftanz oder irgendwo im Tanzstudio. Der größte Teil der Bewegung beim Tanz findet ja in der Luft statt eigentlich. Das ist eigentlich das Interessante. Mhm. Also das reine Aufstampfen oder das Auftreten ist gar nicht so spannend, bewegungstechnisch, wie das, was in der Luft passiert. Und das ist natürlich beim Klavierspiel auch ganz konkret da. Also ich stelle mir vor, erstmal müssen die Hände miteinander tanzen. Ne? Das ist oft so, dass die linke Hand, die spielt die Begleitung. Und die rechte Hand macht darüber natürlich Bewegungen, die aber durchbrochen sind, wie Sie gesagt haben, auch mit Pausen. Und daraus ergibt sich eigentlich dann also die Lust, wirklich mitzutanzen, ne? Die Vorstellung.
Eigentlich haben Sie da schon beide Sphären benannt jetzt. Das heißt, in der linken Hand setzen Sie quasi den Grund, den es braucht, um überhaupt springen zu können. Das heißt, wenn ohne den Rhythmus in der linken Hand, der quasi den festen Boden markiert, gäbe es in der rechten Hand ja auch keinen sich davon absetzenden Sprung, keine Girlande, keine Pause. Wir brauchen also im Tanz diesen durchgehenden Rhythmus, um zu wissen, wo die Abweichung von diesem Rhythmus oder wo auch das Brechen dieses Rhythmuses dann in der Melodie oder in diesem speziellen Tanz dann erfolgt.
Ja, so ist es. Also die Komponisten haben sich natürlich dabei die tollsten Sachen ausgedacht. Also die Girlanden von Chopin, die Fiorituren, diese wahnsinnigen Läufe bei Czerny und diese ganze Bewegungstechnik, die wird natürlich dann eben in der sogenannten, in Anführungszeichen, Kunstmusik auf die Spitze getrieben und fordert die Komponisten auch besonders natürlich dazu hinaus, da bin ich ganz sicher, auf dieser oft etwas simpleren linken Hand, ja, Bewegung, wie Sie gesagt haben, eben in der rechten Hand wirklich alles zu zeigen, was möglich ist. Und das macht die Tänze dann auch wirklich so attraktiv und so populär. Und ich kann nur sagen, so wunderbar, ich bin wahnsinnig froh, mal ein reines Tanzprogramm zu spielen, eigentlich durchgehend im Dreivierteltakt auch. Ja. Also, weil es eben, ja, es gibt eben wirklich mal die Möglichkeit, ganz frei und völlig befreit mit Musik umzugehen, die halt doch sonst eher in ein etwas starreres Konzept, in eine starrere Struktur eingebunden wird. Ne? Die formalen Dinge sind manchmal nicht so wichtig wie die Atmosphäre.
Gehen wir doch mal konkret rein. Ich sehe hier zum Beispiel, Schottland spielt gleich eine große Rolle beim Beginn. Wir haben von drei Komponisten Ekossäsen, nämlich von Beethoven, Schubert und Chopin. Was macht denn überhaupt diesen schottischen Tanz aus und warum kam er im 19. Jahrhundert in der hier doch eigentlich Wiener bzw. Pariser Musik zum Tragen? Woher kommt dieses Interesse an diesem schottischen Tanz?
Also ich glaube tatsächlich, dass es das Exotische ist. Das Schottisch-Exotische stammt von Begleitung mit dem Dudelsack ab, diese Ekossäse, der Tanz. Also das ist der Ursprung, ist ein sehr lebhafter Tanz, sehr sprunghaft, also nicht sehr ausgeglichen. Das merkt man in der Musik bei jedem Komponist, sowohl bei Beethoven wie bei Chopin ganz extrem. Also da kann man sich wirklich die lustigsten Verrenkungen vorstellen. Und in der Schubert-Sphäre eigentlich auch. Wobei mich gewundert hat, ich habe dann mal diese ganzen Schubert-Tänze durchgesehen. Das sind mehrere Bände, also es sind ein paar hundert Tänze. Er hat nicht so viel geschrieben wie Tänze. Da ist also wirklich ein großer Teil. Die Ekossäsen tauchen immer wieder auf, sind sich alle sehr ähnlich, sind eher so Melodiefetzen, die dann in einen Rhythmus, möchte fast sagen, reingepresst werden und wahnsinnig viel Spaß machen zu spielen und hoffentlich auch zu hören.
Also ich finde, ehrlich gesagt, das Tanzschaffen von Schubert auch interessant, weil es auf der einen Seite, ich will nicht sagen unvirtuos daherkommt, aber sagen wir mal relativ nüchtern. Es ist erstmal eine kleine Form, die aber dann gerade in diesen Sammlungen von 12 Tänzen eine Abfolge dann kreieren, die eben in dieser Zusammenstellung der Tänze eben einen richtigen Bogen spannt. Und ich finde, dass er an Ausdruck dabei nicht spart. Also es hat immer das Gefühl, es kommt da doch eine große Musik durch die kleine Form herein. Also mir gefallen gerade Schuberts Tänze unheimlich gut, weil sie immer einen ganzen Bogen auch an Emotionen und an verschiedenen Stimmungen und Bildern spannen. Wobei man weiß, dass er diese Tänze ja tatsächlich auch noch bei den realen Schubertiaden gespielt hat. Das heißt, die sind eigentlich noch für einen ganz pragmatischen Anlass entstanden. Hatte er denn mit diesen Veröffentlichungen auch einen anderen Effekt vielleicht im Hintersinn, als nur als Komponist sich einen Namen zu machen? Für wen waren solche Sammlungen von Tänzen auf dem Klavier? Ist das Gebrauchsmusik für höhere Töchter gewesen? Oder wer war Abnehmer von solchen Tanzsammlungen, wie sie Schubert oder hier eben auch als Modetänze Beethoven und später dann Chopin komponiert haben?
Also ich glaube, es war wirklich von allem etwas. Es ist wirklich keine Gebrauchsmusik. Das kann man wirklich nur von den allerwenigsten Tänzen sagen. Das sind wirklich Miniaturen, die vom Ausdruck her manchmal wirklich eine ganze Welt bedeuten. Also sie sind so klein und doch so in sich so abgeschlossen. Und manchmal denke ich, das ist dann so ein 30-Sekunden-Tanz, da ist der ganze Schubert drin. Das ist auch ein Teil, der nach den Ekossäsen kommt. Da habe ich eine größere Auswahl von Schubert-Walzern und deutschen Tänzen getroffen. Mhm. Das sieht man schon so schön in den Titeln. Das heißt Walz sentimental, Walz noble. Also es gibt irgendwie schon die Temperatur, gibt es irgendwie schon vor. Ein wichtiger Teil dieser Zusammenkünfte der Schubertiaden war hinterher der Tanz, genauso wie auch der heurigen Wein, da ist von auszugehen. Mhm. Und ja, ich finde so wunderbar, also dass man eben in diesem Thema kommt das eben wirklich beides zusammen und vielleicht findet da Schubert ganz besonders auch zu sich selbst. Also es ist für mich wirklich teilweise zum Heulen schön, das zu spielen. Ich muss mich da wirklich beherrschen. Und habe mir sehr viel Mühe gegeben, auch eine Geschichte zu erzählen. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind insgesamt 14, 15 verschiedene Tänze, die da so zusammenkommen und die in einer bestimmten Abfolge dann eben auch so eine Art Ballgeschehen eigentlich erzählen wollen. Das ist so meine Schubert-Geschichte, meine Schubert-Theater, ganz persönlich. Für Sie.
Wunderbar, das ist tatsächlich auch ein Programm, das Sie extra für uns eben entworfen haben. Das freut mich besonders, weil man an dem Programm auch sieht, dass Sie sich nicht nur gut auskennen mit den Tänzen, sondern dass Sie sich eben auch Gedanken gemacht haben, da einen Bogen zu spannen. Zum Beispiel nach den Schubert-Walzern, Sie sagten es ja schon, die Titel schmerzhaft nah am Albumblatt, aber im Inhalt weit darüber hinausgehend, haben wir einen Komponisten, Komponisten, der nicht nur Schubert sehr verehrt hat, sondern dem es genau gelungen ist, fast programmatisch in größeren Klavierzyklen auch solche Ballgeschichten zu erzählen, nämlich Robert Schumann. Der ist jetzt hier vertreten mit Variationen über ein Thema von Schubert, was ja nochmal diese kompositorische Hommage eigentlich auch bedeutet. Er hat aber zum Beispiel in seinem Karneval auch wirklich solche Ballszenen richtig genprogrammatisch beschrieben, wo der Walzer eben auch eine Rolle spielt. Also eigentlich finde ich, Schumann ist nochmal ein Komponist, der in diesem romantischen Reflektieren über das eigene Komponieren, das diesen Kompositionen eingeschrieben ist, eine zweite Ebene aufmacht, und wir sehen dann ein ganzes Ballgeschehen dieser Davidsbündler, die wir übrigens mit ihrer werten Kollegin Els Biesemanns letztes Jahr auch im Palmsaal zu Gast hatten, was auch sehr schön war. Er reflektiert ein Ballgeschehen und zum Schluss schlägt dann die Glocke 12-mal und die Feiernden zerstreuen sich in den Gassen, wobei man dann die gesungenen Gassenhauer noch von links und rechts im Echo hört. Da hat er also richtige Bilder gemalt. Also Robert Schumann jetzt hier vertreten mit Sehnsuchtswalzer-Variation. Also das heißt, schon innerhalb des 19. Jahrhunderts beginnt sofort auch das Reflektieren über diese Form und auch das Interagieren von Komponisten. Widmungen, Variationen. Und dann haben wir noch einen ganz berühmten, nämlich Karl Czerny, der auch eben nicht nur selber als Stifter einer Melodie von Beethoven-Variationen, sondern in diesem Fall als Variation-Komponist über einen beliebten Wiener Walzer vorkommt. Karl Czerny ist jetzt für mich so ein, würde ich jetzt mal böse sagen, natürlich jemand, den ich eher mit nach wie vor als Klavierpädagoge oder eben über diese Beethoven-Variationen identifiziere. Wie sind diese Variationen über einen Wiener Walzer? Ist das Musik, die sich mit Schubert und Schumann da auf eine Stufe stellen lässt oder die sie gerne mal aus diesem Grunde hier präsentieren wollen, weil da doch mehr drin steckt, als man Czerny zutrauen würde langläufig?
Also ich möchte sicher niemanden bestrafen und dass er Czerny hören muss, so wie man in manchen Klavierstunden vielleicht Czerny mehr erlitten als gespielt hat oder spielen musste. Tatsächlich ist es so, dieser beliebte Wiener Walzer, Opus 12, über den Czerny Variationen schreibt, ist nichts anderes als der Sehnsuchtswalzer, über den vorher Schumann auch die Variationen geschrieben hat und der unmittelbar davor den Schubert-Block abschließt. Also das geht alles ineinander über und ist wirklich dreidimensional. Also nicht nur zweidimensional, wie Sie eben so schön gesagt haben, denn bei Schumann ist es so, um das noch kurz, darauf kurz zurückzukommen, es fängt an mit einem Zitat aus Karneval, diesem berühmten Prototyp des romantischen, klassischen Prunk-Virtuosen-Stückes von Schumann. Da denkt man, huch, jetzt kommt Karneval. Das entwickelt sich aber ganz schnell auf irgendwelche Abwege und man fragt sich die ganze Zeit, was macht er da eigentlich? Schreibt er Variationen über Variationen? Wo ist denn das Thema? Das kann es ja nicht sein. Und das Thema kommt tatsächlich ganz am Schluss. Also nicht die Glockenschläge diesmal, sondern am Schluss kommt erst die Auflösung. Also wunderbarer Trick, Kompositionstrick, eben das Thema der Variation ganz an den Schluss zu stellen. Czerny ist dann natürlich, sage ich jetzt mit einem freundlichen Gesicht, viel konventioneller. Große Einleitung mit Pomp und Tonleitern, alles, was die Klavierstunde hergibt. Und dann kommt plötzlich dieser Walzer, der dann, dieser Sehnsuchtswalzer, der dann wieder, wie der Name schon sagt, eben wie so eine Oase plötzlich dasteht. Und da lässt sich Czerny dann alle Tricks und Kniffe aus seinen Klavierstunden einfallen. Und ich fand das unheimlich amüsant, habe in meinem Leben kein Czerny im Konzert gespielt und habe mir gesagt, jetzt bei Ihnen ist der Moment, wo das mal möglich ist. Er ist zwar bestimmt ein Geschwindigkeitsfanatiker und ein Metronomenheld, aber er hat eben auch doch sehr viel Charme und Melone und Schirm dabei.
Also eigentlich haben wir da eine Bewegung weg von Schubert und wieder hin zu Schubert, wenn wir sagen, Schumann schält eigentlich aus dem Nebel oder sagen wir mal, schält eigentlich schon aus den ganzen Blüten, die er da sammelt, nach und nach mit seiner Heckenschere den eigentlichen Schubert-Walzer heraus. Und bei Czerny läuft es dann umgekehrt, der stellt den an den Anfang und dann zeigt er, was er kann und entfaltet das so, wie es ja eigentlich in den Variationen auch gängig war damals. Man hat ja eigentlich dann diesen Komplexitätsgrad gesteigert, um eben zu zeigen, guck mal, was in dem Thema steckt und ich werde jetzt komplexer und zeig mal, was ich hier kann. Das wäre ja sozusagen die konventionelle Bewegung gewesen. Also eigentlich haben wir da eine ganz schöne Hin- und Her-Bewegung in diesem gegenläufigen Schumann-Bild, die dann diese erste Hälfte auch abschließen. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte, da spielt die Mazurka eine große Rolle und die ist natürlich in diesem Fall hier Frédéric Chopin vorbehalten, der nicht, bei weitem nicht der einzige Mazurken-Komponist des 19. Jahrhunderts ist, aber der vielleicht einigen dieser Klaviertänze doch ein Stil eingehaucht hat, der sie zu seinen Tänzen gemacht hat. Also ich glaube, heute verbindet jeder mit Mazurken oder mit der Grande Valse Brillante, die ja damals eigentlich ein gängiges Stück für Komponisten war, um an den Markt heranzutreten, verbindet man heute, auch gerade mit der Polonaise, verbindet man eigentlich Chopin. Wie viel Polen steckt denn in der Klaviermusik von Chopin? Ist das für ihn, der damals ja im Exil lebte. Also Polen war ja unter russischer Herrschaft. Er war ja auch eigentlich gar nicht so unglücklich in Paris. Ist das eine Mode, die er da noch reinschmeckt? Oder geht es da wirklich um Sehnsucht und um Heimweh vielleicht auch? Was bedeuten diese polnischen Tänze im Klavierwerk von Chopin?
Ja, man merkt das eigentlich sofort, wenn man das hört. Ist jetzt ganz egal, ob das heroische, laute, leise, zarte oder auch rabiate Masurken sind. Es gibt ja die unterschiedlichsten Typen. Chopin hat sein ganzes Leben lang Masurken komponiert. Das ist sein musikalisches Tagebuch, die Masurka, das Komponieren von Masurkas. Und das hat sich natürlich im Exil in Paris intensiviert. Das heißt, die Masurken heben immer mehr ab von dem rein tänzerischen und werden wirklich zu dem persönlichsten und auch zu dem ausgefallensten kompositorisch betrachtet, was er sich so geleistet hat. Also da ist er in vielen anderen Werken viel konventioneller als in den Masurken, wo die Stimmverläufe und die rhythmischen Komplikationen wirklich teilweise abenteuerlich sind. Jede steht für sich, behandelt ein eigenes Problem, eine eigene Fragestellung. Und über dem Ganzen ist natürlich immer, so wie Sie es angedeutet haben, so ein bisschen der Schleier der Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, die er natürlich sehr stark gespürt hat und die sich innerhalb dieser Masurken dann bei ihm ganz klar manifestiert.
Man kann sich jetzt natürlich fragen, weil es zum Topos der Romantik gehört, gibt es überhaupt eine romantische Musik ohne Heimatverlust? Ist sozusagen die Nostalgie der verlorenen Herkunft nicht eine Art Urszene, die jeder Romantiker hat, selbst wenn er seine Heimat gar nicht verloren hat, weil es ein zum Lebensgefühl der Romantik gehört, nicht an dem Ort und in der Zeit zu sein, wo man eigentlich sich hinträumt. Wie sieht das mit den Walzern bei Chopin aus? Da gibt es auch eine Bewegung. Die ersten sind diese prunkenden, großen, brillanten Walzer und dann wird das auch immer mehr zum Charakterstück. Den allerletzten, den er geschrieben hat, glaube ich, oder der zumindest so in den Drucksorten ist, in A-Moll, ist ein ganz melancholischer, ganz verhaltener, unglaublich zurückgenommener Walzer. Sehen Sie da in den Walzern auch eine Bewegung? Ist der Walzer vielleicht das Pariser Pendant zur polnischen Masurka in seinem Schaffen? Oder kann man diese Verbindung nicht ziehen? Ist der Walzer zu europäisch, zu insgesamt für alle europäischen Nationen gängig gewesen damals zu der Zeit?
Ja, der Walzer ist natürlich ein sehr formeller Tanz. Es ist auch ein höfischer Tanz in gewisser Weise. Hm. Also der von den Adligen oder auf diesen totschicken Bällen, auf denen Chopin unterwegs war, getanzt worden ist. Aber in der Tat, er hat sich unheimlich entwickelt, genauso wie wir eben besprochen haben, die Masurka auch. Also ich würde fast sagen, er hat sich demokratisiert. Also da treffen sich dann Adlige und Bürgerliche eben in den Salons und so trifft sich auch die Musik. Also man kann es sagen, Nostalgie ist irgendwie so ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil er so ein bisschen was Wehleidiges hat. Aber dahinter steckt natürlich ganz klar, also die Sehnsucht nach dem Endlichen im Unendlichen oder auch umgekehrt.
Das Gipfeltreffen ist ein ganz schönes Stichwort. Sie haben ja eingangs schon gesagt, Sie sitzen gerade eigentlich in einem Raum mit 10 verschiedenen Tasteninstrumenten. Ein Konzertpianist ist ja eigentlich ganz froh, wenn er einen guten Flügel hat, an dem er sitzt. Warum haben Sie denn jetzt ganze 10 Instrumente? Da muss ja jedes sich unterscheiden.
Ja, das ist so wie bei anderen Sammlungen auch. Man fängt irgendwo mit an und plötzlich vermehrt sich das. Man kommt nach Hause, da sind es nicht ein Flügel, sondern 2 und dann sind es 3. Also es ist tatsächlich so, da haben wir auch drüber gesprochen, als wir dieses Programm entwickelt haben, welches Instrument man tatsächlich für das Programm nehmen kann. Es ist unheimlich schwer, so ein Passepartout-Instrument zu finden, was auf alles passt.
Das ist ein großer Bogen, ne?
Ja. Genau, also wir haben ja dabei also ganz stark Wien, dann haben wir auch eben Schumann in gewisser Weise in Leipzig dabei und dann Chopin in Polen und in Paris. Da gab es natürlich überall verschiedene Instrumente, in jeder Stadt gab es eigentlich einen Klavierbauer, Instrumente waren alle sehr unterschiedlich. Das hat mich immer unheimlich fasziniert und ich habe immer versucht, tatsächlich am Klavier dem Komponisten die Stimme zu geben oder nahe an die Stimme zu kommen, die ihm zur Verfügung stand. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist immer so, wenn man chinesisch kochen will, dann kauft man auch nicht unbedingt im italienischen Supermarkt die Zutaten ein. Also so ein bisschen in diese Richtung geht das. Es ist auch durchaus ein bisschen kulinarisch. Es macht unheimlich viel Spaß. Das ist natürlich es sind Antiquitäten, sie sind sehr kostbar, sind tolle Arbeiten. Da kommt einiges zusammen. Ein Flügel ist immer auch ein Möbelstück. Das ist ein Symbol für die bürgerliche Musikkultur und so weiter. Und insofern ist das für mich also bei aller Last oder bei allem auch Raumbedarf, die solche Instrumente benötigen, ist das natürlich ein unglaublicher Luxus und eine Freude, mich morgens irgendwo hinzusetzen und sagen, okay, heute spiele ich mal auf den Schumann-Flügel aus Paris und heute Nachmittag dann auf den Schumann-Flügel aus Leipzig und so.
Das heißt, Sie haben tatsächlich für fast alle Facetten des 19. Jahrhunderts ein passendes Instrument da stehen oder sogar des 18. Jahrhunderts. Wo fangen Sie denn an als Pianist oder wo sagen Sie, also spielen können Sie alles, aber was ist so Ihr Kernrepertoire? Was spielen Sie am liebsten? Wo fangen Sie da zeitlich an und bis wohin greifen Sie aus? Gibt es da Grenzen oder gibt es eigentlich nur einen Lieblingsbereich und alles andere machen Sie auch?
Also es ist wie oft so, die Lieblingsbereiche, die tauchen manchmal gar nicht so auf. Also wenn ich einen Lieblingsbereich hätte, dann würde ich wahrscheinlich nur Klavichord spielen im Dunkeln.
Auf
5 Quadratmeter.
Wir kommen darauf zurück.
In einer kleinen Kammer. Aber es ist natürlich klar, also man muss sich in gewisser Weise, muss man sich irgendwie nicht spezialisieren, aber man muss sich ein bisschen eine Richtung geben. Und das ist bei mir in den letzten Jahren sehr, sehr stark das 19. Jahrhundert gewesen. Mhm. Eigentlich von Anfang bis Ende. Also das heißt, das deckt dann wirklich Beethoven, Schubert bis zu Brahms im Prinzip, deckt das so ab in der deutschen Musikkultur. Damit komme ich sehr gut klar. Das ist wahnsinnig unterschiedliche Musik, wie wir auch in dem Programm hören werden. Es ist super abwechslungsreich und es gibt so viele Stimmen, das ist das ganze Europa, irgendwie ein ganzer Tanzball mit den verrücktesten Menschen, die da die verrücktesten Tänze bringen und unterschiedliche Typen, die wieder andere einladen und so. Also so stelle ich mir dieses Programm eigentlich vor. So wie wir eben das Gespräch eigentlich angefangen haben, Tanzmusik im allerbesten Sinne, also wirklich Unterhaltungsmusik auf allerhöchstem Niveau. Das finde ich wunderbar. Ich komme selber ein bisschen aus der Tanzmusik, also ich habe einen Großteil meines Studiums tatsächlich mit Tanzmusik finanziert, so wie man sich das vorstellt, nachmittags, Sonntagnachmittags um 3 zum Tanztee irgendwo im Hotel Savoy oder auch irgendwo anders, wo die Leute dann mehr so zugehört haben, wenn ich meine Wiener Walzer geklimpert habe, die haben dann mit den Kaffeelöffeln ein bisschen mitgeklimpert, also dann auch so auf Bällen ein bisschen gespielt, in Gruppen, habe da unheimlich viel gelernt, möchte es gar nicht missen, aber was wir hier natürlich machen, ist eine andere Geschichte, also das ist wirklich zum Zuhören und zum Gutieren und wenn hinterher noch Lust und die Möglichkeit besteht, dann können wir gerne auch noch das Tanzbein aktiv schwingen. Also.
Wir räumen die Pflanzenhallen frei. Das finde ich gut. Aber Sie könnten ja dann wirklich jetzt auch nochmal die Perspektive dazu geben, wie es vielleicht den Tanzmusikern, also eben nicht den großen Komponisten, sondern den Tanzmusikern des 19. Jahrhunderts gibt. Was ist denn das Undankbare daran, wirklich jetzt so Tanztee, Tanzsalon zu machen? Sie sprachen schon vom Klappern der Teelöffel. Was für eine Disziplin erfordert das und worauf muss man sich da einstellen, wenn man so Tanzmusik am Nachmittag spielt?
Naja, man muss natürlich relativ klar wissen, was man tut. Ich erinnere mich an einen Juristenball, beziehungsweise war es eine Hochzeit. 2 Juristen heirateten und es waren fast nur Juristen da. Und der Bräutigam hatte mir schon vorher gesagt, spiel bloß langsam Walzer, was anderes haben wir nicht einstudiert. Und das stellt einen dann natürlich vor gewisse Aufgaben. Also man muss natürlich ganz praktisch gesehen, man muss den Rhythmus halten, man muss auch irgendwie sehen, welches Tempo möglich ist. Man muss einfach auf, man muss wirklich tatsächlich auf die Situation eingehen. Das ist genauso wie im Konzert eigentlich auch. Ja, also jedes Konzert ist anders. Das, wenn ich im großen Saal sitze, spiele ich sicher anders, als wenn ich ganz intim nur für 2 Personen zu Hause denen was vorspiele. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Ja.
Sie sprachen vorhin so schön von dem Reiz des alten Holzes und des Möbels, das Sie da haben. Jetzt kann ich natürlich anfangen zu schwärmen von unserem Palmensaal, 1797 neben dem Marmorpalais auch entstanden. Innen mit Buchsbaumholz getäfelt, bronzierte Palmen, eigentlich ein zentraler Saal, der in der Orangerie von Friedrich Wilhelm II. Eben auch für Kammermusik und für Nachmittagsveranstaltungen genutzt worden ist. Ist das vielleicht auch für Sie was Reizvolles, dann mit so einem alten Instrument in so einer Art hölzerner Pralinenschachtel zu sitzen und dann haben Sie natürlich Ihr Publikum auch entsprechend da. Hat das einen Reiz im Vergleich zu einem großen Kammermusiksaal, zu sagen, auch mal in so einem intimen Rahmen so eine Musik zu spielen?
Also ich freue mich unglaublich darauf, weil wenn ich nicht Klavier spiele, dann beschäftige ich mich eigentlich mit Botanik, mit Pflanzenkunde und ich hoffe also, dass ich da möglichst viel von zu sehen bekomme, dass nicht alle Pflanzen nach draußen geräumt worden sind. Also wenn ich irgendwo eine Orangerie sehe, dann bin ich der Erste, der versucht da reinzukommen. Tatsächlich und im Ernst ist es so, dass historische Instrumente klingen sehr gut in historischen Räumen. Fragen Sie mich nicht, warum. Es ist einfach so. Das ist die Erfahrung. Das ist nicht irgendwie Nostalgie oder Charme der verlorenen Zeit, sondern es ist tatsächlich so, denke ich, dass doch die historische Architektur eben auch auf die historische Faktur der Musik eingeht. Das merkt man auch bei barocken Opernhäusern. Das ist wunderbar. Oder wenn eben eine der großen Passionen eben in der Kirche gespielt wird, in der Barockkirche oder in modernen Konzertsaal, das sind Unterschiede. Ja, toll, dass Sie das so möglich machen. Finde wunderbar.
Sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon, weil wir können anknüpfen an ein Klavichordkonzert, an einen Tanzworkshop und dann anschließend gehen wir nochmal spazieren und ich zeige Ihnen einige unserer noch verbliebenen 5 Orangerien in Potsdam. Das können wir gerne machen. Also ich sehe schon viele Möglichkeiten zum Anknüpfen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und danke Ihnen schon mal ganz herzlich für das Gespräch und ich freue mich jetzt schon richtig doll auf den Ball, auf den musikalischen geheimen Ball der europäischen Komponisten, den Sie und dafür uns zusammengestellt haben. Vielen Dank.
Sehr gern. Alles gut. Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Also ich glaube, wir haben jetzt einen guten Eindruck gewonnen. Das wird ein ganz tänzerisches Konzert. Wenn ihr noch Fragen habt an Tobias Koch oder an uns, schreibt uns einfach auf Social Media. Und ich sage nochmal den Termin. Das ist am Donnerstag, den 13. Juni um 19 Uhr abends, Palmensaal Neuer Garten. Da wird Tobias Koch uns das Klavier im Ballsaal näher bringen. Ich packe euch hier natürlich noch einen Link zu dem Konzert rein, auch einen Link zu Tobias Koch, ein bisschen biografische Angaben und schaut einfach mal rein. Da findet ihr nähere Informationen, wenn ihr möchtet. Dann freue ich mich auf die neue Folge, auf euch und bis dahin. Tschüss.
Soundsissy ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Soundsissy. Redaktion Carsten Hinrichs. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.